Domradio im Gespräch.
Wir kommen jetzt zu einem historischen Treffen. Papst Leo hatte gestern Besuch von einem internationalen Netzwerk, das sich für die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche einsetzt. Ein solches Treffen kam unter Franziskus nicht zustande. Bei Papst Leo ging es dann relativ schnell. In diesem Netzwerk ist auch Matthias Katsch vertreten, der sich für Betroffene einsetzt. Auch er war bei der Audienz dabei. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Katsch. War das Ihre erste Audienz bei einem Papst?
Ja, tatsächlich. Ich war bisher noch nicht in diesen Räumlichkeiten und hatte auch noch keine Gelegenheit, einen Papst persönlich kennenzulernen. Insofern war das auch ein besonderer Moment hier in Rom.
Müssen Sie uns mal sagen, das hat man ja nicht allzu oft. Wie war es denn?
Also es ist tatsächlich beeindruckend, die Art und Weise, wie der Vatikan da auch auf einen Besucher wirkt. Man kennt das ja aus den Museen und diese museale Umgebung, endlose Korridore, fantastische Kunstwerke zum Teil an der Wand und ein langer, langer Weg durch viele Korridore hin zu einem Arbeitszimmer. Irgendwo im Inneren dieses Gebäudes. Man hat das Gefühl, da sitzt jemand in der Mitte einer riesigen Maschine, vielleicht dann auch relativ alleine dort. Also es war eine schon auch beeindruckende Atmosphäre, dorthin zu kommen. Und dann persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er dann einen sehr angenehmen Eindruck gemacht. Es war keine Hürde zu spüren, die man vielleicht manchmal so bei prominenten Persönlichkeiten spürt in der Annäherung. Aber dieses Drumherum, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und natürlich auch kann das auf Menschen auch einschüchternd wirken. Hm. Vielleicht soll es auch so wirken.
Ich kann mir vorstellen, bei so einer Audienz ist auch eine spezielle Atmosphäre da im Raum. Kann man die in Worte fassen?
Wie gesagt, es war tatsächlich so, wie man es vielleicht aus Bildern oder Filmen auf YouTube kennt, die Umgebung, wenn Staatschefs beim Papst empfangen werden, das große Büro, in dem er seinen Schreibtisch hat, und dann hat er im Halbkreis sozusagen, weil wir waren ja zu sechst, beziehungsweise dann auch zu siebent, die Stühle um seinen erhöhten Thronsessel herumgruppiert. Aber er war uns dann doch so nah, dass man tatsächlich aus einer angespannten Stimmung, die natürlich da ist, dann sehr schnell in einen guten Gesprächsmodus gekommen ist. Ich war selber überrascht, wie unkompliziert er ist, wenn man jemanden jetzt nur vom Bildschirm kennt und ihm dann gegenüber sitzt und merkt, der ist eigentlich ein sehr einfacher Mensch im Sinne von einfach zugänglich und offen. Das fand ich sehr angenehm.
Das ist auch das Bild, was man so von ihm hat. Da wollen wir mal inhaltlich gucken. Sie werten das Treffen, das habe ich schon gelesen, als vorsichtig optimistisch, Zitat von Ihnen. Was genau meinen Sie damit? Worin liegt jetzt Ihre Hoffnung und worin sehen Sie vielleicht auch die größten Risiken oder Stolpersteine?
Naja, uns war klar, dass wir nicht das ganz große Rad drehen können bei so einer Gelegenheit. Avisiert waren 20 Minuten, wir haben dann fast eine Stunde gesprochen, zu sechst in zwei Fremdsprachen, also für mich Fremdsprachen, Spanisch und Englisch. Das heißt, es kam vor allem darauf an, dass man mal einen Gesprächskanal herstellt, ein Gefühl füreinander bekommt und sagt, okay, was ist denn möglich? Gibt es denn nicht gemeinsame Interessen, nämlich Kinder und Jugendliche und vulnerable Erwachsene besser zu schützen und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ihnen anders zu begegnen als in der Vergangenheit, die Fälle aufzuklären und so weiter. Also bevor wir überhaupt in dieses Inhaltliche hineingehen, ging es darum, besteht nicht eine Möglichkeit, dass er uns wahrnimmt als Betroffene, die auch durchaus in der Lage sind, kritisch mit der Kirche und dem Handeln von ihren Vertretern umzugehen, aber eben auch konstruktiv, um etwas zu erreichen. Und dieses Atmosphärische sollte man nicht unterschätzen, weil die Berührungsängste, die zum Teil, wenn es um Betroffene geht, auch immer noch bei Bischöfen, die das vielleicht auch schon öfter gemacht haben, bestehen, die sollte man nicht unterschätzen. Und das Besondere, und das war, glaube ich, auch für ihn eigentlich dann überraschend, als ihm das klar wurde, es ist das erste Mal gewesen, dass er Betroffene und Aktivisten in einer organisierten Weise gegenüber gesessen hat. Also Päpste haben in der Vergangenheit Betroffene getroffen, aber da ging es meistens darum, Menschen erzählen ihre Opfergeschichte, man bezeugt Entsetzen und Mitgefühl und das war, darum ging es hier nicht. Es ging wirklich darum, zu schauen, versteht er, dass Betroffene nicht nur der Kirche feindlich gegenüberstehen, sondern auch in der Weise konstruktiv, dass es darum geht, Lösungen zu finden, weil wir sind jetzt schon verdammt lange auf diesem Weg. Ich hatte das Gefühl, dass er das verstanden hat und dass er auch gespürt hat, dass wir an diesen Lösungen arbeiten wollen. Und dann haben wir tatsächlich auch inhaltlich über verschiedene Dinge gesprochen, insbesondere unsere Forderung seit 2019 nach einer wirksamen Null-Toleranz-Politik im Kirchenrecht bei Missbrauchstaten durch Kleriker. Und also wir haben tatsächlich auch inhaltlich einige Punkte anschneiden können, aber vor allem ging es darum, atmosphärisch eine Basis, eine Gesprächsbasis zu schaffen für weitere Kontakte und Gespräche in der Zukunft.
Sie haben ja auch erwähnt, dass der Papst bereit scheint, Wege zu finden, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die versagt haben. Was haben Sie unter Rechenschaft, was verstehen Sie darunter? Sind das die strafrechtlichen Verfahren, kirchenrechtliche Sanktionen, Entschädigung? Wo genau legen Sie sich da vielleicht fest?
Also was hat uns denn überhaupt die Hoffnung gegeben, dass es Sinn machen könnte, diesen Versuch zu unternehmen? Wir haben ihm einen Brief geschrieben nach seiner Wahl und er hat relativ schnell darauf reagiert. Die Hoffnung begründete sich darauf, dass er in seiner Zeit als Bischof in Peru und in den kurzen 2 Jahren, die er dann danach in Rom Präfekt für die Bischofskongregation war, entscheidend daran Anteil hat, dass eine katholische, ich nenne sie jetzt mal einfach Sekte, aus Peru, aber mit weltweiten Verbindungen nach Spanien, in die USA, Teil eines größeren Netzwerks auch von extremen Gruppen innerhalb der Kirche oder am Rande der Kirche, dass er zum ersten Mal dafür gesorgt hat, dass so eine Vereinigung von einem Papst aufgehoben wird. Und zwar in vierfacher Ausfertigung, also die verschiedenen Zweige dieser Organisation. Das gab es so noch nicht. Und das war die Reaktion auf Ermittlungen, die er auch befördert hat, die er unterstützt hat, bei denen die Verbrechen, die in dieser Gemeinschaft auch durch das Führungspersonal begangen worden sind, zu denen eben auch sexuelle Gewalt und andere Formen der geistlichen, körperlichen, seelischen Gewalt dazugehörten. Das war etwas Neues. Das hat so auch noch nicht gegeben.
Okay.
Und dieses konsequente, pragmatische, aber auch mutige Handeln gegenüber dieser Gruppe, das hat uns eigentlich motiviert zu sagen, wir versuchen es mit ihm, eine Brücke zu bauen und ihm dabei zu helfen, die Brücken zu bauen, die er von Amts wegen beauftragt ist, zu errichten.
Also da sehen wir ein positives Zeichen. Wie geht's denn jetzt weiter? Bleiben Sie noch in Kontakt? Ich meine, man tauscht ja nach so einem Treffen bestimmt nicht die Handynummern aus, aber wie geht's weiter?
Also zwei Dinge. Zum einen, er hat uns ermutigt, die Vernetzungsarbeit als internationales Netzwerk von Betroffenen und betroffenen Gruppen und Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten in diesem Feld fortzusetzen, also auch noch breiter uns aufzustellen. Wir kamen ja aus 6 verschiedenen Regionen, aus Afrika, Europa, aus Nord- und Südamerika, aus Asien. Und da gibt es natürlich immer noch weiße Flecken auf diesem Bild. Das war das eine, macht weiter, wir brauchen das, das ist wichtig. Und das andere, ja, er hat klar zu verstehen gegeben, dass er diese Gespräche weiterführen will, persönlich durch seine Mitarbeiter in der Kurie. Alle in der Kirche und auch alle in der Kurie, so hat er gesagt, sind aufgerufen, ins Handeln zu kommen und Dinge voranzubringen. Und da nimmt er die Vorschläge und Forderungen gerne auf, um sich dann damit auch kritisch auseinanderzusetzen. Also wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr in verschiedenen Formaten über die Themen, die wir angesprochen haben, von der Nulltoleranz über Hilfe, Healing im Englischen, für Betroffene, bis hin zur Frage der Entschädigungszahlungen, Formate haben werden, wo wir das besprechen können, mit ihm beziehungsweise auch mit Mitarbeitern, Institutionen in der Kurie im Vatikan. Aber etwas ist mir haften geblieben und mir auch nochmal klar geworden, als wir durch diese endlosen Gänge gegangen sind. Er alleine kann nicht alles heil machen und gut machen, was kaputt gemacht wurde. Er alleine kann die Kirche nicht von heute auf morgen verändern. Er sagte selber, als er jung war, hatte man so die Vorstellung, der Papst sagt etwas und siehe da, dann ist das Problem gelöst. Die Zeiten sind vorbei und er weiß das. Das heißt, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, dass er Verbündete hat innerhalb der Kirche und jetzt hat er vielleicht auch ein paar Verbündete, die von außen seine Arbeit unterstützen wollen, weil es eben um konkrete Anliegen von Menschen geht.
Das ist genauso wichtig. Papst Leo hatte gestern Besuch von einem internationalen Netzwerk, das sich für die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche einsetzt. Unter den Gästen war auch Matthias Katsch, gerade gehört in ihrem Domradio.
Domradio im Gespräch.